Ach, es ist ungeheuer. Ach, es ist nie genug von deinem Wein im Feuer aus dem Opferkrug.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seelenfutter von geschliffenem Glas und Wein im Feuer. Das haben wir gerade schon gehört, das Wein im Feuer. Hier sind Friedemann Magor, Pastor in Husum, und Susanne Gasowski, Journalistin und Autorin aus Tating. Wir bringen Gedichte und biblische Texte zusammen in unserem Podcast. Und Friedemann, du stellst uns heute das erste Gedicht vor.
Ja, das mache ich, von geschliffenem Glas und Wein im Feuer. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es sind heute sehr gehaltvolle, sehr feine und ja auch so ein bisschen mystische Texte, die wir hier haben. Mhm. Wow, wow, wow. Also, der erste Text heißt ganz schlicht Wein und stammt von Pablo Neruda, den chilenischen wunderbaren Dichter haben wir schon einmal in einem Text im Seelenfutter gehabt. Das passiert bei Folge 27, dass auch mal eine Lyrikerin, ein Lyriker gleich zweimal drankommt.
Nun gut, die haben ja auch nicht nur ein gutes Gedicht, ne? Sondern in der Regel.
In der Regel haben sie drei bis vier, würde ich sagen.
Drei oder vier.
Und jetzt also das Gedicht Wein und doch noch ein paar Sätze zum Hintergrund. 1904 ist der Dichter geboren in Chile in Parral und 1973 verstorben in Santiago de Chile in der Hauptstadt. Nobelpreisträger für Literatur 1971 und wirklich sehr erstaunliche Lebensgeschichte, spannende Lebensgeschichte. Er ist früh mutterlos geworden, nach einem Monat Lebenszeit starb seine Mutter. Der Vater, Lokomotivführer, Traum eines jeden Jungen, hat ihn erst zum Großvater gebracht, dann aber auch relativ bald bei sich wieder aufgenommen und erzogen. Als Jugendlicher hat er schon geschrieben, veröffentlicht, erste Preise gekriegt und dann sich einen Künstlernamen geholt. Ricardo Basoalto hieß er eigentlich, aber weil er den Spott und die Verachtung seines Vaters fürchtete, denn der hat nichts über für die Künste als Lokomotivführer, irgendwie praktischer Mensch, hat er sich dieses Pseudonym zugelegt. Da gibt es ja, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, Susanne, zwei Theorien, wie es zu diesem Namen kommt. Und die plausiblere Geschichte ist ja, dass es mit Musik zu tun hat. Also im Wohnzimmer lag die spanischen Tänze von Pablo de Sarasate und da ist eingedruckt die Widmung, also das ist ein Stück für Geige und Klavier, für Frau Norma Neruda. Und wahrscheinlich hat er sich daraus aus Pablo Sarasate, Norman Neruda, den Namen gebastelt. Das ist plausibler als die Deutung, dass er sich einem tschechischen sozialkritischen Dichter angeschlossen hat, Jan Neruda. Wie auch immer, also ein bewegter, lebensfähig, diplomatische Laufbahn in Asien, in mehreren Stationen gewesen, Europa, in Spanien, da hat ihn der Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs sozusagen überrascht, 1937, und er ist da ganz aktiv eingegangen, obwohl als Diplomat natürlich zur Neutralität verpflichtet, hat Positionen gegen die Faschisten übernommen und seine Lyrik wurde immer politischer, ist dann 38 nach Chile zurück. Ja, verlegerische, publizistische Arbeit gegen den überall auf der Welt wachsenden Faschismus. Also Antifa hat da wirklich einen wunderbaren Klang. Diplomat während des Zweiten Weltkriegs in Paris gewesen, hat da viele Leute aus Nazi-Deutschland rausgeholt in Mexiko und 43 aus dem Staatsdienst hat er um Entlassung gebeten, damit er freischreiben kann. Und es hat sich wieder gedreht. 45 ist er Senator geworden, hat sich aufstellen lassen fürs chilenische Parlament auf der Liste der Kommunistischen Partei und ist dann ein ganz scharfer Kritiker des Präsidenten geworden, musste untertauchen, wurde verfolgt. Die Leute, heißt es, haben ihn geliebt, haben ihn immer wieder versteckt, jeden Tag ein anderes Quartier. dieser Zeit ist dieser wunderbare Canto General entstanden, also eine Gedichtsammlung, die später Mikos Theodorakis vertont hat zu einem Oratorium. Ich springe ein bisschen Weggefährte von Allende. Als der Präsident wurde, wurde er nochmal Botschafter in Paris und wegen gesundheitlicher Schwierigkeiten kam er zurück. Er starb 12 Tage nach dem Militärputsch durch Pinochet. Die Todesursache blieb unklar. Seine Beerdigung war der erste große Protestmarsch gegen die Generäle. Pablo Neruda, das muss ich sagen, weil es zu diesem Gedicht, glaube ich, eine Erläuterung braucht, hat sich selbst immer als Atheist bezeichnet. Skepsis vor allen Dingen auch der asiatischen Religion gegenüber, die er in seiner diplomatischen Tätigkeit kennengelernt hat. Aber jemand, der zur kommunistischen Partei gehört, ist kein Freund der Bischöfe. Das schließt sich irgendwie auch aus. Aber religiöse Motive spielen immer wieder eine Rolle in seinem Werk. Und ich denke, es ist die Frömmigkeit des Volkes, die ihn anspricht. Vielleicht auch sozusagen, ich habe dazu nichts gefunden, aber auch eine gewisse Seelennähe zur Befreiungstheologie und ihrer poetischen Linie bei Ernesto Cardenal. Hm. Also, das Gedicht Wein von Pablo Neruda. Dies ist mein Kelch. Siehst du das Blut blinken hinter dem geschliffenen Glas? Dies ist mein Kelch. Ich trinke auf die Einheit des Weins, auf das rieselnde Licht, auf mein Geschick und auf fremde Geschicke, auf was ich hatte und was ich nicht hatte und auf die blutfarbene Klinge, die zu dem klaren Kelch singt. Wein.
Was für ein Ende. Was für ein Ende. Die blutfarbene Klinge, die zu dem klaren Kelch singt. Wieso gerade dieses Nerudas Gedichte sind alle wunderbar, aber warum gerade Wein? Was hat dich daran fasziniert?
Ja, als ich darüber nachgedacht habe, ich bin wahrscheinlich sakramental so ein bisschen ausgedurstet. Also, weißt du, in meiner Kirche, in der ich Gottesdienst feiere, feiern wir jeden Sonntag jeden Sonntag Abendmahl und seit Corona kein Mal mehr Mitte März, das ist eine lange Zeit. Deswegen hat mich, glaube ich, dieses Gedicht, dieses Abendmahlsakrament als Grundmotiv hat so tief angesprochen, dies ist mein Kelch, also das entspricht ja den Einsetzungsworten von Jesus, ja. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, die Einheit des Weins, also das ist ja ein verbindendes Sakrament, also das Einheit stiftet. Das finde ich wunderschön. Überhaupt das Kelchmotiv, das ist ja, hat auch so einen Gralsklang, also Parsival-Mythologie im Hintergrund und dann dieser Schluss, du hast das schon angedeutet. Also eine Klinge, die singt, eine blutfarbene Klinge, die singt, ist eine Klinge, die geschwungen wird und die die ist nicht ruhig da. Also dann wird es ganz ganz material, ganz leiblich, ganz kämpferisch. Das ist ein auffühlendes Gedicht.
Ja, und dann ist die Klinge auch noch blutfarben. Ja, das ist steckt wirklich ganz viel drin und man hat sofort, also man weiß sofort, worum es geht. Das ist tatsächlich jedem klar. Es liegt ja auch jedem von uns dann immer zu dem Gedicht auch jeweils ein Bibelwort zu finden und eigentlich lag das so nahe. Und ich habe es trotzdem versucht noch, aber wir werden darüber ja auch gleich nochmal sprechen, aber das ist natürlich das große Mysterium, die große Mystik. Der Wein, das Blut in dem geschliffenen Glas als Gral, und dann mit so, Ja, ich war, also so, da gibt's auch was mich so fasziniert, sind auch die ganzen Adjektive, das geschliffene Glas, das rieselnde Licht, das fremde Geschick und dann eben die blutfarbene Klinge im Gegensatz zu dem klaren Kelch. Also sozusagen, das ist ja im Prinzip der Beginn, ja, also die blutfarbene Klinge, die durch die Luft sirrt, und dann offensichtlich trifft, denn dann blinkt ja das Blut in dem geschliffenen Glas, also in dem Kelch, der vormals klar war. Faszinierend, ja.
Also in der Ikonografie gibt es dieses Motiv, also Jesus am Kreuz wird ja die also eine Wunde im Leib zugefügt, also die Seite geöffnet heißt es, so ein bisschen vernebelnd, aber also im Bauchraum mit einer Klinge eingeritzt, um zu sehen, ob er noch am Leben ist. Und es gibt es in vielen bildlichen Darstellungen, dass dann Engel mit einem Kelch unter dem Kreuz das Blut auffangen, das dort ausläuft. Also eine große Kostbarkeit,
Die aufgefangen
die nicht
wird.
verschüttet wird, sondern die aufgefangen wird von himmlischen Kräften. Ja, es ist, also ich meine, das ist natürlich ein wildes katholisches Bild da drin, mit diesen Engeln, die das Blut auffangen, aber ich finde es ein Gänsehauttext.
Ja, das ist es. Das ist, und dann so schlicht betitelt mit Wein. Also so ganz, es kommt so ganz leise daher und genau, und direkt im ersten Vers, dies ist mein Kelch, siehst du, dann da weiß man eigentlich sofort, wo man ist. Also gut, der hat ja wahrscheinlich in Spanisch geschrieben und dann ist es halt übersetzt, aber es ist schon faszinierend, faszinierend gut. Ja, wirklich faszinierend gut.
Absolut, absolut. Ich habe noch darf ich sagen, eine zweite Assoziation zu dem Schluss, ohne zu
Unbedingt.
Spoilern, weil hast ja den Job, ein Bibelwort dazu. Aber es gibt ja auch ein Jesuswort, das sagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und das klingt für mich auch mit, weil ich eine Ahnung habe, wie wichtig der Kampf für Neruda war. Also also nicht nur eine geistige, sondern eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Faschismus, mit den Generälen, mit menschenverachtender Politik. Ein Politiker wirklich mit heißem Herz. Und insofern ist diese blutfarbene Klinge möglicherweise auch eine, die er schwingen will oder die er zum Singen bringen will oder ihr Singen gut heißt. Auch das ist für mich drin. Ich finde, das müssen wir in der Schwebe halten.
Ja, absolut. Ja, hält er selber ja auch in der Schwebe. Also das ist, genau, das kann man mutmaßen. Es ist halt so faszinierend, weil es so viel andeutet und so vieles eigentlich in der Schwebe lässt und nicht zu Ende formuliert. Ja, faszinierendes Gedicht. Und natürlich oblag es mir, ein Bibelwort dafür zu finden. Und ich bin tatsächlich nicht auf das geschliffene Glas und das Blut eingegangen, sondern auf den Wein. Und zwar bei dem Wort im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und eigentlich finde ich den Nachsatz dann noch fa viel faszinierender. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.
Ja, toll.
Ja, also,
Schön. Also
ja.
das ist das mag ich. Wo ist für dich der Link mit dem Neruda-Gedicht?
Es ist eigentlich eigentlich diese beiden kleinen Dinge, Dies ist, also diese kleinen Verse, dies ist mein Kelch, ich trinke auf die Einheit des Weins.
Ja. Ja.
Und das war für mich der Link dorthin.
Ja.
Ja, wir sind eins. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Hm. Man kann das nicht getrennt sehen. Das Blut ist der Wein ist das Blut. Wir trinken ihn. Also er ist auch in uns und wir sind sozusagen, Gott ist Teil von uns und wir sind Teil Gottes, oder Jesus ist Teil von uns, wir sind Teil Jesu. Hm. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Hm. Wir sind eigentlich alle eins. Und getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Das finde ich schon ganz stark. Hm. Ja, also ihr müsst, wenn ihr etwas vollbringen wollt in meinem Namen oder im Glauben in mir, dann müsst ihr das mit mir zusammen machen. Hm. Und könnt euch nicht abtrennen von mir. Und ich trenne mich auch nicht von euch. Hm. Das ist für mich da drin.
Wunderbar. Ja, und das, also tiefer kann man eigentlich diese mystische Idee gar nicht ausdrücken. Also dass es eine tatsächliche Einheit gibt mit dem Göttlichen und dem Menschlichen, mhm. und dass das auch in uns leuchtet. Und nicht nur fremd und angstheischend ist, sondern ganz nah, ganz tief. Toll, ja.
Und ich glaube, das will Neruda auch sagen, wenn er sagt, das ist ja fast anmaßend zu sagen, dies ist mein Kelch, ja. Also das ist ja, dann denkst du, wow, in welche Rolle schlüpft er jetzt? Aber eigentlich finde ich, löst er das auf, indem er sagt, auf mein Geschick und auf fremde Geschicke, auf was ich hatte und was ich nicht hatte. Also auf all das, was wir sind oder nicht sind oder was wir vielleicht auch mal werden. Wer weiß. Ja, schön. Magst du uns in diesem Sinne nochmal Neruda vortragen?
Ja, das mache ich gern. Dies ist mein Kelch. Siehst du das Blut blinken hinter dem geschliffenen Glas? Dies ist mein Kelch. Ich trinke auf die Einheit des Weins, auf das rieselnde Licht, auf mein Geschick und fremde Geschicke, auf was ich hatte und was ich nicht hatte und auf die blutfarbene Klinge, die zu dem klaren Kelch singt. Wein von Pablo Neruda.
Ja, vielen Dank. Ein wirklich wunderbares Gedicht.
Susanne, ich habe dir das geschickt,
ja,
und dann mir vorgestellt, wie du davor sitzt und dann ein zweites Gedicht finden magst. Und du hast.
Und mal eben aus dem Ärmel.
Aber du hast.
Ich bin fündig geworden. Ich muss sagen, es hat mir schon ein bisschen die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Wir machen es ja immer so, dass wir uns gegenseitig die Gedichte schicken. Mal ist der eine im Lied, mal der andere. Das ist schon eine Herausforderung, daraus dann sozusagen ein Konzept für eine Sendung zu stricken. Ich bin fündig geworden, bei Gottfried Benn. Und bevor ich sein Gedicht vortrage, dir auch heißt es, vielleicht ein paar Worte zu Gottfried Benn. Ich weiß gar nicht, hatten wir ihn schon mal? Ich glaube nicht.
Ja, doch.
Doch, du hattest ihn vorgestellt, ne? Du hattest ihn vorgestellt, genau. Da muss ich nämlich gar nicht mehr so viel. Ein bisschen was natürlich zu seiner doch eher problematischen Beziehung zu seinem Vater, glaube ich, hattest du viel gesagt. Hm. Ein protestantischer Pfarrer, Gottfried Benn selber, ist 1886 in Mansfeld in Brandenburg geboren. Kurz nach der Geburt aber zogen die Eltern in dieses kleine Dorf Selin in der Neumark und man kann nur sagen, glückliche Kindheit. Ganz kleines Dorf mit knapp 700 Einwohnern damals und großes Pfarrhaus, großer Garten, viele Kinder auf der Straße. Das war die Kindheit von Gottfried Benn, an die er sich eigentlich immer gerne zurückerinnert hat. Zu seinem Vater, wie du auch schon gesagt hast, hatte er wirklich ein eher schwieriges Verhältnis, angespannt. Der Vater war sehr patriarchisch und unnachgiebig. Seine Mutter hingegen, eine Schweizerin aus dem Jura, eine ganz liebevolle Frau, zu ihr hatte er ein sehr warmes Verhältnis, wie er selber auch sagte. Sie starb dann leider früh an Brustkrebs 1912. Nach dem Abitur wollte er eigentlich Medizin studieren, aber die Eltern hatten nie viel Geld, haben ihren wirklich kläglichen Salär noch mit einer Nebenerwerbslandwirtschaft aufgebessert. Und der Vater hatte ihm gesagt, also das lange Studium der Medizin, das sei ihm zu teuer. Und außerdem suche er einen Nachfolger für seine Pfarrstelle. Also begann Gottfried Benn sehr leidenschaftslos, offensichtlich evangelische Theologie und Philosophie zu studieren. Und im Sommer 1905, ich sag das hier nochmal, weil ich so bemerkenswert finde, das habe ich, glaube ich, überhaupt noch nie gehört, wurde er wegen Unfleißes exmatrikuliert. Das fand ich auch ganz spannend. Er hat dann auf der Militärakademie studiert, das fand der Vater auch in Ordnung, also Medizin dann. Das fand der Vater auch in Ordnung, weil es kostete nichts in der Kaiser-Wilhelm-Akademie. Für jedes Studienjahr musste er dann ein Jahr auch beim Militär dienen. Und das hat er offensichtlich gern gemacht. Er schrieb die ganze Zeit über. Sein erster Gedichtband erschien 1921. Er errang auch relativ schnell Berühmtheit oder zumindest ein gewisses Ansehen und folgte dann, und das ist nicht unproblematisch gewesen, Heinrich Mann nach in der Preußischen Akademie der Künste in der Sektion Dichtkunst. Und ich weiß nicht, ob wir das damals erwähnt haben, aber kurz nach der Machtergreifung 1933 hat Gottfried Benn zusammen mit Max von Schilling eine Loyalitätsbekundung für Hitler verfasst und den Mitgliedern der Sektion Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste antinationalsozialistische politische Betätigung verboten. Das wog schwer, auch schwer, dass er im Gegensatz zu vielen anderen seiner Schriftstellerkollegen in Deutschland blieb, Nazi-Deutschland blieb. Und nach 1945 wurde ihm das auch immer wieder scharf vorgeworfen, vor allen Dingen auch von Klausmann. Die beiden haben dann tatsächlich auch einen Schlagabtausch gehabt. Aber das muss man auch sagen, Gottfried Benn stand zu dem, was er getan und auch gedacht hat. Er hat sich durchaus auch dann distanziert, auch schon sich auch nicht unbedingt gemein gemacht mit dem Nationalsozialismus, aber eben auch nicht klar distanziert. Und nach 45, ich glaube 46, 47, hat Gottfried Benn seine damalige Haltung einmal so beschrieben. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Sich irren und doch seinem Inneren weiter Glauben schenken zu müssen, das ist der Mensch. Also diese Zerrissenheit zwischen dem, was man vielleicht doch als richtig erachtet hat und im Nachhinein herausstellt oder vielleicht auch schon währenddessen, dass man hier auf einem ganz falschen Weg unterwegs ist, das ist menschlich. Nach 48, 49 hat er dann einen rasanten Aufstieg erlebt als Dichter und Schriftsteller. 53 wurde er von Theodor Heuss sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und du hast dann auch erwähnt, der ist, glaube ich, aus dem Kanon der deutschen Schriftsteller einfach gar nicht mehr wegzudenken. Und starb 1956 in Berlin. Von ihm habe ich das Gedicht für heute Abend mitgebracht oder für heute mitgebracht. Dir auch. Dir auch. Tausche die Nächste dich in dunkleres Du. Psyche strömende Rechte, schluchzend dem anderen zu. Ist es auch ungeheuer, und du littest genug. Liebe ist Wein ins Feuer aus dem Opferkrug. Selbst du beugst dich und jeder meint, hier sei es vollbracht. Ach, in Schattengeäder flieht auch deine die Nacht. Wohl den lippenden Händen glühst du das reinste Licht. Doch die Träume vollenden können wir nicht. Nur die Stunden, die Nächte, von deinem Atem erwacht, Psyche strömende Rechte, tief tauschende Nacht. Ach, es ist ungeheuer. Ach, es ist nie genug. Von deinem Wein im Feuer aus dem Opferkrug. Gottfried Benn.
Tja, ui, das ist ja, das ist sehr dichte Dichtung und ich finde find auch ab und an, also man ahnt, warum er zu den Expressionisten gezählt wird, also
ja.
Wie frei er mit seinen Worten ist, mit seiner Sprache, mit seinen Möglichkeiten. Deine Faszination, sagst du uns nochmal, warum dieses Gedicht dich so anspricht?
Es hat einen ganz bestimmten Rhythmus, finde ich. Es hat eine dunkle Seite. Es ist ja sehr düster. Psyche strömende Rechte schluchzend dem anderen zu. Also er hat ja viel viel starke Worte in diesem ganzen. Du littest genug, schluchzend. Es ist ungeheuer. Und dann dieses starke Bild des Liebe ist Wein ins Feuer aus dem Opferkrug. Das sind ganz starke Bilder und ganz starke Worte, natürlich eines Expressionisten würdig. Und das, ich mag das ja. Ich finde das ja extrem mutig, sich tatsächlich so herauszutrauen und so stark zu sein in seinen Sätzen. Und dann hinten in der letzten Strophe, es sind ja drei Strophen und die letzte Strophe, da wird er ja fast ruhig, finde ich. Ein bisschen klagend vielleicht. Ach, es ist ungeheuer. Ach, es ist nie genug von deinem Wein im Feuer aus dem Opferkrug. Das finde ich, finde das rhythmisch sehr schön. Ich finde es sprachlich wunderschön. Und ich finde, es greift so ein bisschen das auf, was wir oben hatten und bringt es auch halt auf eine ganz andere Ebene. Ja, jetzt sind wir hier tatsächlich, glaube ich, ganz tief im Zwischenmenschlichen angekommen.
Ja,
darum hat es mich so fasziniert.
Ja, sofort. Also mich packt das Gedicht auch, obwohl ich es lese und höre und auch eine Menge nicht verstehe, so, also es auch fremd bleibt. Was ich faszinierend finde, und darin hat es wirklich eine starke Entsprechung mit dem Neruda-Gedicht, ist die religiöse Motivik. Selbst du beugst dich und jeder meint, hier sei es vollbracht. Das ist eben auch Golgatha und das ist auch in sozusagen in Jesu Worten sich bewegt. Und der Opferkrug gehört da rein. Und Susanne, Liebe ist wie Wein ins Feuer. Das ist ja unglaublich. Also weiß, das hat ja alles. Es ist ja, also es verschüttet sich, es löscht das Feuer oder es gehört ins Feuer.
Oder facht es an.
Oder es facht es an.
Es facht es an.
Also ja. Das ist ja ein so lebendiges Bild, ein so produktives Bild.
Ja, das ist es. Und das ist, und so bleibt er ja auch eigentlich. Und trotzdem, ich finde vor allen Dingen, wie gesagt, gerade das Ende so faszinierend. Ach, es ist nie genug von deinem Wein im Feuer. Also, ich kann gar nicht so viel hineinschütten, wie es brauchen würde. Das stimmt, es hat ein stark religiöses Motiv, es ist aber auch unglaublich intim dabei, finde ich. flieht auch deine die Nacht wohl den Lippen, den Händen, glühst du das reinste Licht, doch die Träume vollenden können wir nicht. Also das, da ist so viel angedeutet. Wahrscheinlich muss man sich das mehrmals, und deswegen stimmt es. Es ist natürlich, wenn man es nicht lesen kann, sondern nur hört, bleibt vieles fremd. Und man muss sich tatsächlich, glaube ich, da Vers für Vers mal auf der Zunge zergehen lassen. Und um zu wissen, wie schön das ist und wie vielschichtig natürlich. Und es würde definitiv den Rahmen sprengen, das alles auszuloten,
ja, und
in seiner Tiefe.
Und gleichzeitig, glaube ich, wird man diesem Text nicht ungerecht, wenn er einfach rauscht. Also wenn er einfach auf unsere Seele so rauf fliegt und dann bleiben Fetzen hängen und Regen an und anderes fließt durch oder vorbei. Und das hält dieses Gedicht aus.
Deswegen habe ich es mitgebracht. Hm. Genau, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, das sind so starke Worte und es ist so eine Rhythmik und so eine es ist so melodiös und so dann doch eingängig durch die Stärke gerade dieser Bilder, die dabei entstehen, dass es das durchaus aushält. Mhm. Ja, das kann man tatsächlich so stehen und hören lassen. Und du hast dazu ein Bibelwort gefunden.
Ja, ein Pauluswort, das sich auch um die sakramentale Frage, um das Abendmahl dreht. Und da sagt er der Gemeinde in Korinth, 1. Korintherbrief 10, 21, ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Das wird jetzt nicht so oft zitiert, gehört auch nicht zu den meistgewählten Konfirmationssprüchen. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Aber ich habe es mir ausgewählt, weil diese dunkle Seite in diesem Gedicht so drängend ist und auch sozusagen eine dämonische Tiefe. Ich glaube, Gottfried Benn generell nicht fremd war und auch in diesen Zeilen. Und dieses zu Wissen bedeutet auch für uns eine Entscheidung. Also wo wir hinsehen, worein wir uns verlieren und eben nicht in das Dämonische, sondern in das, was dann auch hält in diesem Feuer, in das wir den Wein der Liebe reingießen. Also das war mal so ein Versuch, mit dieser Polarität im Gedicht umzugehen.
Ja, das ist, das glaube ich, trifft es auch tatsächlich gut. Ja, ja, beides, also Ben lässt ja beides sozusagen hier stehen. Und dann zu sagen, du musst dich schon für eines entscheiden, beides, aus beidem zu trinken, wird dir nicht gelingen in deinem Leben. Das stimmt schon, ja. Das passt. Finde ich auch.
Magst du uns dieses besondere Gedicht noch einmal zum Schluss lesen?
Gerne noch einmal. Dir auch. Dir auch tausche die Nächste dich in ein dunkleres Du. Psyche, strömende Rechte, schluchzend dem anderen zu. Ist es auch ungeheuer und du littest genug. Liebe ist Wein ins Feuer aus dem Opferkrug. Selbst du beugst dich und jeder meint, hier sei es verbracht. Ach, in Schattengeäder flieht auch deine die Nacht. Wohl den Lippen, den Händen glühst du das reinste Licht. Doch die Träume vollenden können wir nicht. Nur die Stunden, die Nächte, wo dein Atem erwacht. Psyche strömende Rechte, tief tauschende Nacht. Ach, es ist ungeheuer. Ach, es ist nie genug. Von deinem Wein im Feuer aus dem Opferkrug. Gottfried Benn.
Vielen Dank für diese Kostbarkeit, Susanne. Das ist heute ein wirklich gehaltvolles Seelenfutter, das wir mit dieser Folge 27 euch nach Hause schicken, wenn ihr dazu schreiben mögt oder uns eure Lieblingstexte schicken wollt. Seelenfutter@kirche-husum.de. Dann lesen wir und freuen uns drüber. Lesen und antworten.
Sehr sogar. Dann wünsche ich euch auch alles Gute und bis dahin. Tschüss.
Tschüss.